einem neuen Schuljahr, wenn wir jetzt heute auch in eine neue Predigtreihe starten, die uns begleiten wird, jetzt in dem August bis in September und in Oktober rein. Und das Thema von dieser Serie ist ein weiterer Kernauftrag, den die Gemeinde hat. Wir haben ja unterdessen die 5 Kernaufträge auch in unserem Leitbild verankert, die wir auch vorgestellt haben. Am Forum, am letzten, sind die 5 Kernaufträge. Wenn wir das Neue Testament lesen, können wir das so rausfiltern. Es gibt 5 Kernaufträge. Zusammenfassend, einer ist Gemeinschaft, einer ist Nachfolge, Jüngerschaft. Ein anderer Kernauftrag ist der Auftrag von der Gemeinde zur Anbetung. Ein weiterer Kernauftrag ist Dienst. Und ein letzter ist der Auftrag von der Mission, von der Evangelisation. Und wir haben uns ja schon mehr mit diesen Kernaufträgen beschäftigt, vor allem mit dem Kernauftrag Nachfolge, Jüngerschaft, haben wir schon mehr als eine Predigtreihe gehabt, auch zum Auftrag von der Evangelisation. Und heute wollen wir starten zu dem Kernauftrag Gemeinschaft. Wie wir schon gehört haben, das erste Thema lautet, wo beglückende Gemeinschaft ihre Wurzeln hat. Wir wollen ganz unten anfangen. Und dazu möchte ich euch einladen, dass wir aufschlönd miteinander. Wer möchte? Im Johannes 17, Verse 20 bis 22. Johannes 17, die Bibelkundigen unter uns wissen, was das für ein Kapitel ist. Das ist nämlich das hohe priesterliche Gebet von Jesus. Und als ich mich vorbereitet habe, ist mir in den Sinn gekommen, dass einer von den grössten Gottesmänner aller Zeiten, das ist der Philipp Jakob Spener. Interessanterweise weiss man wenig von dem, oder der Name ist nicht so geläufig in Luther. Aber wenn ich die Kirchengeschichte richtig verstehe, ist der Philipp Jakob Spener ein Mann, den Gott gebraucht hat, wie kaum ein anderer in der Kirchengeschichte. Der Philipp Jakob Spener gilt als Vater vom ganzen Pietismus, wo wir ja auch herkommen. Er gilt auch als Impulsgeber von unzähligen Erweckungen in der ganzen Welt. Er gilt als Impulsgeber auch von der Missionsbewegung, die dann im 16., 17. Jahrhundert entstanden ist. Und er hat im 16. Jahrhundert gelebt. Und der Jakob Spener hat gesagt, das ist mein Lieblingskapitel, Johannes 17. Aber er hat gesagt, ich predige nie drüber. Er hat so einen Respekt, so eine hohe Achtung. Ich lese es gern, aber ich predige nicht drüber. Und er auf dem Totenbett gelegen ist, hat er nochmal gewünscht, dass man das Johannes 17 einfach vorliest. Also ich habe schon überkommen, wenn der Philipp Jakob Spener nicht wagt, darüber zu predigen, weil er so Respekt hat über das hohe priesterliche Gebet, wie darf ich es denn machen? Und trotzdem will ich es wagen, auch mit Ehrfurcht. Die paar Verse, die wenigen Verse, tiefe Verse von Jesus im hohen priesterlichen Gebet. Johannes 17, Vers 20 bis 22. Als Grundlage zu dem ersten Thema. Wo Jesus sagt im Vers 20, ich bete aber nicht nur für sie, da meint er die engsten Jünger, seine 12 Jünger. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ja, wer ist damit eingeschlossen? Ja, wir, wo wir da heute Morgen beieinander sind, auch. Ist doch wunderbar. Ich lese es nochmal. Jesus sagt, ich bitte nicht nur für seine damalige Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Und jetzt sagt er, warum er betet? Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. So wie der Bibeltext. Eine amerikanische Universität hat eine Studie gemacht während 9 Jahren unter 9'000 Menschen. Und die Forscher haben herausgefunden, dass Menschen, die in eine intensive Beziehung zu anderen Menschen eingebunden sind, eine niedrige Sterblichkeitsrate haben als die Menschen, die mehr oder weniger isoliert und allein leben. Eine zweite Studie aus Amerika. Die Amerikaner sind ja Weltmeister in verrückten Studien. Die haben eine weitere Untersuchung gemacht mit 276 Freiwilligen, die sich freiwillig haben lassen, von einem Virus infizieren, das Erkältungssymptome hervorgerufen hat. Und da hat man herausgefunden, dass diejenigen von diesen 276, die in einer engen emotionalen Beziehung leben zu anderen Menschen, viermal besser mit diesen Krankheitssymptomen von Erkältung besser zurechtkommen als Menschen, die relativ allein isoliert für sich leben. Und auch viermal weniger Hustenschleim produzieren. Das ist typisch Amerika. Ich bringe noch mal ein Beispiel aus Amerika. Nachher höre ich da noch auf für heute Morgen. Keine Angst. Noch als letztes. Eine weitere Forschung in Amerika, oder eine Umfrage ist es besser, hat gezeigt, dass 90% von allen amerikanischen Männern, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, sagen, dass sie keinen echten Freund haben. Und viele leiden darunter. Und viele wagen nie darüber zu reden. So, jetzt ist fertig mit Amerika. Auf der anderen Seite ist der Wunsch nach Gemeinschaft, der Wunsch, sich eben anderen Menschen anzuschliessen, der Wunsch, zu anderen Menschen zu gehören, von anderen Menschen geliebt zu werden, aber auch der Wunsch, andere Menschen zu lieben, das gehört wahrscheinlich zu den tiefsten Bedürfnissen, die wir Menschen überhaupt kennen. Der Wunsch nach Gemeinschaft, dabei zu sein, dazugehören, das begleitet uns vom Stubenwagen bis ins höhere Alter. Können wir schon bei den kleinen Kindern beobachten. Kaum können sie die Ärmel selber aufheben, machen sie doch so. Warum? Weil sie wollen in den Arm genommen werden. Gemeinschaft. Und das geht bis ins hohe Alter. Ja, letzte Woche bin ich an einer Hochzeit eingeladen in Italien. Ja, so müssen wir lachen. An unserem Tisch, am Festessen, am Abend ist das Grosse gesessen von der Braut. Wenn ich mich nicht täusche, ist sie 88-jährig. Die kann ich sagen, je länger das Fest gegangen ist, je lebiger ist die Frau geworden, in Hochform aufgelaufen. Schon morgen um eins gewesen. Und ich bin schon das dritte Mal eine Müdigkeitskrise gehabt. Und ich sitze strahlend auf der anderen Seite von dem runden Tisch und freut sich nicht, weil sie zu viel Wein getrunken hat, überhaupt nicht. Dann sie redet und strahlt und ich habe manchmal ja gar nicht mehr verstanden, alles, was sie gesagt hat, einfach ja. Und strahlt. Warum? Weil sie ein Teil von der Gemeinschaft ist. Weil sie zu dieser Festgemeinschaft gehört. Normal verbringt sie ihren Alltag in einem Altersheim hier in der Schweiz. Also ist so richtig ja, der Monika hat gesagt, muss mal rüber schauen. Es ist bald 2 am Morgen und die Frau läuft in Hochform auf. Und strahlt und schwätzt. Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und jetzt ist das Thema heute Morgen, wo beglückende Gemeinschaft ihre Wurzeln hat. In der Bibel finden wir auf diese Frage eigentlich sicher 2 Antworten. Die erste Antwort, die finden wir im Schöpfungsbericht, wo uns gezeigt wird, dass wir vom Schöpfer Gott so geschaffen worden sind, um eben tiefe zwischenmenschliche Gemeinschaft zu erfahren. Das ist ja ganz interessant, wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, dann gibt es einen Refrain, der wiederholt sich immer und immer wieder. Das heisst, Gott sprach und es geschah. Und Gott sah, was er gemacht hatte, und es war gut. Erster Schöpfungstag, das ist wie ein Refrain, geht immer wieder durch. Zweiter Schöpfungstag, und Gott sprach, und es geschah, und Gott sah, dass es gut war, und wieder wie der nächste Schöpfungstag, immer wieder der Refrain, bis ein Tag gekommen ist, wo der Refrain Gott sprach, und es ward, und er sah, dass es gut war, bis an einem Tag der Refrain abrupt ein Ende findet. Da sagt Gott nämlich plötzlich, nachdem er wieder etwas Neues gemacht hat, sagt er, es ist nicht gut, was ich gemacht habe. Wisst ihr mal, nach was er das gesagt hat? Als er einen Mann gemacht hat, so wie es heute Morgen mehrere unter uns gibt. Als er einen Mann geschaffen hat, sagt er nachher, das ist nicht gut. Warum hat Gott das gesagt? Weil er Männer nicht so gern hat und lieber Frauen gern hat, lieber hat. Nein. Er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und das zeigt uns nochmal schon in der Schöpfungsgeschichte. Wir sind geschaffen zu tiefer Gemeinschaft, um tiefe Gemeinschaft zu erfahren, als Mann und Frau. Aber nicht nur das. dass wir generell Gemeinschaft erfahren unter uns Menschen. Und das gilt, wenn wir die Bibel lesen, noch besondererweise für uns Christen, dass wir tiefe Gemeinschaft erfahren als Brüder und Schwestern. Wir haben gestern Abend mit unserem Mannenhauskreis ein Brötchen gehabt, mit den Frauen dabei. Ja, für mich denkt, da haben wir ein Stück von dem erlebt, wozu wir geschaffen sind. Tiefe, zwischenmenschliche Gemeinschaft. Aber jetzt gibt es noch eine tiefere Wurzel. Ich glaube, die allertiefste Wurzel von unserem Bedürfnis nach Gemeinschaft, das ist seit Ewigkeit im Wesen Gottes begründet. Das zeigt uns der Text aus dem hohepriesterlichen Gebet, wo wir gelesen haben. Ich lese es nochmal, Vers 21, wo Jesus sagt, ich bete darum. Ja, was ist denn so wichtig? Ich bete darum, dass sie alle, da meint er, Menschen, eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Ich lese es nochmal. Jesus sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Das hat mit Gemeinschaft zu tun. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Wie können wir das verstehen, was Jesus da sagt? Ich glaube, da hilft uns eine gesunde Lehre über die Dreieinigkeit Gottes weiter, so wie man es im Gesamtzeugnis in der Heiligen Schrift immer wieder führen leuchtet. Es gibt ja ganz verschiedene Versuche, um die Dreieinigkeit Gottes zu erklären. Vielleicht haben das auch schon gehört, wo gesagt wird, das ist wie ein Ei, Dreieinigkeit Gottes. Wie ein Ei. Es gibt ein Ei, aber es besteht aus Eigelb und Eiweiß und Schale. Oder wie gesagt, Dreieinigkeit Gottes, das ist wie Wasser. Es gibt eine flüssige Form von Wasser, es gibt Dampfform von Wasser und es gibt Eis. Ich sage ganz ehrlich, ich kann selber mit diesen Bildern nicht so viel anfangen. Gott ist wie ein Ei oder Gott ist wie Wasser. Ich komme da irgendwie nicht weiter. Und es ist interessant, die Vergleiche von Eier und Wasser finden wir auch nicht in der Bibel. Und auch nicht bei den ersten Kirchenvätern. Und die ersten Kirchenväter, die haben ja gerungen in dieser Frage, weil gewisse Irrlehrer schon bald in die junge Christengemeinde reinkommen, genau über die Frage von der Dreieinigkeit. Und die haben tief nachgedacht. Die haben noch ein bisschen mehr Zeit als wir, zum Nachdenken. Ein Tertullian. Es hat sogar Konzil gegeben, wo wir Gott noch heute dankbar sind, wo diese Frage klar, super biblisch gelöst worden ist. Darf ich nochmal einen Namen dazu ehrend erwähnen aus der Kirchengeschichte, Athanasius. Wir sind immer froh. Und der Kaiser Konstantin hat nachher seinen Schutz gegeben über dieses Konzil. Wo sie zur Einigkeit gekommen sind, so Tierlehre haben können abwehren. Es gibt einen Gott, aber wo in drei Personen existiert. Und die drei bilden eine vollkommene Einheit. Und genau das deutet Jesus da auch an, obwohl das jetzt nicht voll sein Thema ist, aber es deutet es ganz klar an in diesem Text. Und da liegt die tiefe Wurzel von beglückender Gemeinschaft begründet. Ich möchte es mal so sagen, in einer innergöttlichen, in dieser dreieinigen Gemeinschaft von Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die innergöttliche dreieinige Gemeinschaft, die lebt seit Ewigkeit immer wieder neu. Einerseits in sich verschenkender Liebe von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und diese verschenkende Liebe, die zeigt sich darin in ständiger Dienstbereitschaft und in gegenseitiger Unterordnung von Gott Vater, von Gott Sohn und von Gott Heiligem Geist. Und auf der anderen Seite zeigt sich diese innergöttliche Gemeinschaft seit Ewigkeiten nicht nur in sich verschenkender Liebe, sondern auch in empfangender Liebe. Nämlich sie lebt von dieser Freude, aus der Dienstbereitschaft, von der gegenseitigen Unterordnung von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist. Das klingt jetzt ein bisschen theologisch. Wie sieht das im Detail aus? Ich möchte es versuchen, ein bisschen zu demonstrieren, damit man es besser versteht. Fangen wir mit dem Heiligen Geist an. Im Wildausdruck tue ich jetzt den Heiligen Geist symbolisieren. Und da sehen wir, das ist Jesus. Und das macht der Heilige Geist. Im Wildausdruck, der Heilige Geist, der tritt hinter Jesus, steht hinter ihm her und zeigt mit dem Finger im Bildausdruck immer da her zu Jesus. Er sagt, es lohnt sich, auf Jesus zu hören. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Es lohnt sich, Jesus anzubeten. Es lohnt sich, Jesus zu dienen. Es lohnt sich, Jesus zu ehren. Es lohnt sich, auf Jesus sich zu konzentrieren. Das ist die ständige Dienstbereitschaft und Unterordnung vom Heiligen Geist gegenüber Gott Vater und seinem Sohn. Und er lebt wieder von der empfangenden Liebe. Warum? Weil der Heilige Geist das macht mit grosser Freude. Immer wieder hinweisen. Schaut auf ihn. Hört auf Jesus. Vielleicht hilft das Bild auch in dieser Diskussion immer wieder in Bezug auf die charismatische Bewegung, wenn wir jetzt mehr Heiligen Geist haben, weniger Jesus und so weiter. Ist doch Unsinn. Die Dreieinigkeit lebt in gegenseitiger Unterordnung und gegenseitiger Dienstbereitschaft. So macht es der Heilige Geist. Und wie macht es Gott der Sohn, Jesus, in dieser Gemeinschaft? Jesus sagt nicht, ich bin der Grösste von diesen drei. Sondern Jesus sagt im Johannes 8, Vers 54, ich zitiere wörtlich, wenn ich mich selbst ehre, dann ist meine Ehre nichts. Und wir sehen in den Evangelien, dass der Sohn Jesus Christus sich am Heiligen Geist unterordnet, indem er sich sogar in die Wüste führen lassen hat vom Heiligen Geist. So was? Die Bibelkundigen wissen es, sonst etwas sehr Unangenehmes. Das zeigt, wie tief die Unterordnung ist. Der Sohn lässt sich vom Heiligen Geist in die Wüste führen, um vom Satan versucht zu werden während 40 Tagen. Das ist das Höchste, was ein Mensch überhaupt ertragen kann. 40 Tage Fasten. Und später, vom Höhepunkt vom Todeskampf, sagt Jesus, der Sohn Gottes, im Gethsemane, und da sehen wir wieder etwas von dieser gegenseitigen Unterordnung, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und wie lebt Gott, der Vater, diese innergöttliche Gemeinschaft? Wir hören zweimal in den Evangelien die Stimme von Gott, vom Vater, direkt aus dem Himmel, nämlich bei der Taufe von Jesus und bei der Verklärung von Jesus später. Er sagt eigentlich immer das Gleiche. Er sagt, das ist mein lieber Sohn. Und an dem habe ich Freude. Da kommt es wieder raus, die Gemeinschaft, die innergöttliche. Ich habe Freude an ihm. Und dann sagt er weiter, hört auf ihn. Nochmal, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Freude. Hört auf ihn. Ist doch interessant, der Vater sagt nicht, hört doch auch noch ein bisschen auf mich. Ich bin auch noch da. Hört doch nicht nur auf den Sohn. Er sagt, habt doch nicht nur eine Gemeinschaft mit dem Sohn, das ist schon gut, aber ich bin doch auch noch, doch ein bisschen Gemeinschaft auch noch mit mir. Merken wir etwas? Es ist die innergöttliche Gemeinschaft, die davon lebt, in sich verschenkender, in sich unterordnender, in sich dienender Liebe und Gemeinschaft und lebt davon, von der Freude, die daraus entsteht. Also die innergöttliche oder die dreieinige Gemeinschaft von Gott Vater, von Gott Sohn und Heiligem Geist, ich habe nochmal etwas, was wir noch ein bisschen abgerundet sehen, die zeigt treu und selbstlos in einem liebenswürdigen, ewigen Kreislauf immer auf der anderen. Und jetzt hat der dreieinige Gott auch uns Menschen noch erschaffen. Ja, warum denn das? Er braucht uns ja gar nicht. Er hat ja sich selber, wo er die ewige Gemeinschaft, all die Bedürfnisse von Gemeinschaft abdeckt sind. Warum sagt, heisst es im Schöpfungsbrief noch interessant, es heisst, dass Gott sagt, lasst uns Menschen schaffen. Da merken wir, der Dreieinige, Gott ist einig am Werk, lasst uns Menschen schaffen. Warum? Weil es ihm langweilig war. Weil er die Menschen braucht. Wie die antiken Götter im Osten, die haben Menschen geschaffen als Lakaien. Götter im Altertum haben Menschen geschaffen, dass ihnen zu essen gebracht wird, dass der Haushalt diesen Göttern gemacht worden ist. Das alles braucht Gott nicht. sondern er sagt, lasst uns Menschen schaffen, nicht weil er uns braucht, sondern weil er mit uns Menschen will die beglückende innergöttliche Gemeinschaft teilen. Und das sagt Jesus da in diesem hohen priesterlichen Gebet. Ich lese es nochmal, Vers 22. Und er sagt, die Herrlichkeit, die Ausleger, die sagen, das ist der Heilige Geist gemeint, ist möglich. Ich lege es jetzt mehr so aus, und das gehört ja eigentlich zusammen, Heiliger Geist und Gemeinschaft. Die Herrlichkeit von dieser Gemeinschaft, auch vom Zusammenhang her, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, eins in dieser Gemeinschaft, so wie wir eins sind. Das heisst also, es ist der Wunsch von Jesus, dass auch wir die Herrlichkeit von der Gemeinschaft vom dreieinigen Gott, dieses Einzige, was wir gelesen haben, von Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass er die Gemeinschaft mit uns kann teilen. Jesus lässt uns in die Gemeinschaft hineinzukommen von Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist und er betet sogar dafür. So wichtig ist ihm das. Ich lese es nochmal, die Verse. Das hat mich so bewegt in der Stille, was Jesus da sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Das ist der Wunsch. Vater, Sohn und Heiliger, er möchte mit uns die Gemeinschaft teilen. Er betet sogar dafür. Und jetzt kommen wir automatisch zur Frage, wie können wir denn Anteil haben, wir als Menschen, wir als Christen, von dieser göttlichen Art, von sich schenkenden, von empfangender Gemeinschaft. Wie können wir die Gemeinschaft von Gott geniessen, die sich gegenseitig dient und unterordnet, die aber auch von der Freude lebt, die aus dieser Gemeinschaft rauskommt. Wie können wir Anteil haben? Erstens, damit wir Anteil haben können, dafür hat der dreieinige Gott einen enorm hohen Preis gezahlt. Um uns die Gemeinschaft zu ermöglichen, dass wir auch reinkommen können in die Gemeinschaft, in die innergöttliche Gemeinschaft. Ein hoher Preis. Gottes Sohn hat den bitteren Tod am Kreuz auf sich genommen, um uns zu versöhnen mit dem dreieinigen Gott. Nur so ist es möglich. Dass wir auch ein Teil werden von dieser Qualität von göttlicher Gemeinschaft. Oder Gott Vater, der seit Ewigkeit nichts anderes kennt hat, als engste Vertrautheit mit dem Sohn, hat sein heißgeliebten Sohn der Gottverlassenheit preisgegeben. Das können wir ja gar nicht ermessen, was für Gott Vater das bedeutet hat. Wie weh muss ihm das da im Herzen, wo Jesus am Kreuz gehangen ist und alle Sünden von der ganzen Welt auf ihm gelegen sind und er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, hat er denn nicht gewusst, warum? Natürlich hat er es gewusst. Von der Sprachformulierung kann man auch übersetzen, dass Jesus am Kreuz nicht eine Frage gestellt hat. Die hat er nämlich schon lange gewusst, darum ist er ja gekommen. Und dann hat er gerufen, man kann es auf Deutsch auch so übersetzen, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Also eine Form von Anbetung. Wozu hast du mich verlassen? Warum? Damit wir Anteil haben können, dieser göttlichen Qualität von Gemeinschaft. Und Gott, der Heilige Geist, auch er hat müssen auf die Erde kommen und hat müssen erleben, wie die Menschen das Wirken vom Heiligen Geist abgelehnt haben und bis heute noch betrübt. Aber der Preis ist im Werk von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist. Damit wir jetzt im Herzen von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist einen Platz haben, die Gemeinschaft können geniessen. Ich weiss, ich kann das zu wenig gut ausdrücken heute Morgen. Aber in der Tiefe ist das ein unglaubliches Privileg, das wir dürfen haben. Und darum können wir das Anteil haben, der Gottesgemeinschaft, der göttlichen Qualität von Gemeinschaft, nicht genug wertschätzen. Kommen wir zu einem zweiten Punkt. Wie können wir Anteil haben? Wie können wir geniessen die göttliche Art von sich ständig schenkender und empfangender Gemeinschaft? Nämlich, indem wir einmal andocken am Kanal von der göttlichen Qualität von Gemeinschaft. Ich habe das Bild schon mal gebraucht vor 2 Monaten. Und mir gefällt das Bild, ein einfaches Bild. Mal andocken, dass der Kanal fliessen kann von der göttlichen Gemeinschaft. Die können wir nicht fabrizieren, unmöglich. Aber wir können angeschlossen werden und dass der Kanal in unser Leben fliesst und nachher weiter fliesst ins Leben von anderen Menschen, besonders auch von den Mitchristen, wie das Neue Testament lehrt. Andocken. Wie geschieht das? Eigentlich wissen wir es, aber ich sage es doch nochmal. Es geschieht durch eine klare Umkehr zum Erlöser, durch eine klare Bekehrung. Und das sage ich ein bisschen mit einem traurigen Herz. Ich glaube, das ist etwas, was heute wieder neu nötig ist. Klare Bekehrung. Weil alles so schwammig geworden ist. Ja zu Jesus, aber nein zur Verbindlichkeit. Und ich weiss auch nicht. Ja zu Jesus, aber ich weiss auch nicht, ob ich Konsequenzen will Ja sagen von der Nachfolge. Wenn unsere Umkehr zu Jesus nicht klar ist, zum dreieinigen Gott, wird der Fluss auch nie klar werden. Ich bin bewusst ein bisschen massiv. Das ist etwas, was mich enorm bewegt. Aber wenn wir einmal angedockt sind, am Kanal von dieser göttlichen Qualität, von Gemeinschaft, dann geht es dann weiter darum, dass man den munteren Fluss von der göttlichen Qualität von Gemeinschaft nicht behindert. Ich bringe nochmal das Bild vor, das ich vor 2 Monaten schon gebracht habe. Das ist dann unsere Aufgabe, nicht behindert. Denn die engste Stelle von einem Kanal, die bestimmt ja immer den Fluss. Das geht immer wieder darum, wenn wir angeschlossen sind, dass wir angeschlossen bleiben. Das heisst, dass wir bereit sind, die Hindernisse rauszuräumen. Da kommen immer wieder Hindernisse. Der Eigensinn, der Bock in uns drin, Zürcher Bock, Berner Bock, bringen wir wieder das Beispiel, das ist der Hauptpunkt, wo die Bibel uns sagt, das Fleisch wird es genannt in der Bibel, wo eigensinnig ist, wo sich nicht unterordnen will, wo rebellisch ist, wo der Fluss behindern will. Das kommt immer wieder mal rauf, dass wir dann sagen, Heiliger Geist, Vater und Sohn, ich tue mich der Bock in mir, deiner Kraft und deinem Fluss unterordnen. Werden in den nächsten Gottesdienst dann auch noch auf gewisse Gemeinschaftskiller eingehen, die der Satan immer wieder braucht, sind immer wieder ähnliche, um den Fluss zu behindern. Aber jetzt möchte ich noch auf etwas anderes eingehen, was mich bewegt hat in all dieser Vorbereitung, wo Gemeinschaft unter uns Christen zum Ersatz wird von der persönlichen Pflege, von der Gottesbeziehung, dann führt das zwangsläufig zu grossen Enttäuschungen und Frust. Ich sage es nochmal. Wo Gemeinschaft unter uns Christen zum Ersatz wird, zu der persönlichen Pflege, von der Beziehung zum dreieinigen Gott, das führt zwangsläufig zum Frust und zu Enttäuschungen. Ich brauche 2 Beispiele, um das ein bisschen deutlich zu machen. Was meine ich da damit? Ich durfte diesen Sommer dürfen mithelfen, ein paar Stunden in der Krise-Ernte. Und da hat es noch mehrere Leute in dieser Krise-Ernte. Und da ist plötzlich ein Mann neben mir gestanden, der auch Krise abgelesen hat. Der hat mir, ja, wie lange ist das gegangen? Ich bin am Boden gesessen und habe Krise abgelesen. Und er ist gestanden. In der Zeit hat er aufgehört, Krise lesen. Der ist so im Fako, der hat mir praktisch seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Dann haben wir Pause gehabt, dann ist es weitergegangen. Und irgendwann ist dann die Frage, ja, wer bist denn du eigentlich, der da unten dran unter dem Baum hockst? Und dann sage ich, ja, ich bin unter anderem Pastor von der FEG da in Teingen. Oh! Der hat nochmal einen neuen Schub bekommen mit Reden. Er hat gesagt, in so einer Gemeinde bin ich einmal gewesen. Also nicht da, aber in so einer Gemeinde hat man gesagt, die Wähler. Ich sage natürlich nicht die Wähler, ich bin einmal in so einer Gemeinde gewesen. Aber die haben mir in meinen Problemen nicht geholfen. Ich bin enttäuscht und frustriert von diesen Christen. Ich habe dann natürlich ein bisschen nachgefragt und dann auch ein bisschen nachgebohrt. Was war das Problem von diesem Mann? Oder ist es jetzt noch wahrscheinlich? Er hat nur den Nutzen wollen von der Gemeinschaft. Aber es ist keine Gottesbeziehung persönlich dahinter. Und darum auch keine Liebe zu dieser Gemeinschaft. Er ist nur gegangen, die sollen mir gefälligst helfen. Und darum gibt es Tausende von Menschen, die sind enttäuscht von Gemeinde und Christen und von den Pastoren sind sie noch am meisten enttäuscht. Die reden ja nur und helfen nicht. Das hat den Grund, weil wir die Gemeinschaft von Christen zum Ersatz machen von der persönlichen Pflege der Gottesbeziehung. Jetzt noch ein positives Beispiel. Am letzten Wochenende erlebt, wie gesagt, ich war an einer Hochzeit und an dieser Hochzeit hat es nur ganz wenige Christen gehabt. Und von diesen ganz wenigen Christen hat es nur, habe ich fast niemanden gekannt. Und wir haben vorher, vor der Trauung, am Samstag schon an einem Ort gegessen, die ganze Hochzeitsgesellschaft. Und am Samstag war es in Trauung. Und was ist passiert? Einige von diesen Leuten, die ich nicht kennt habe, die Christen sind, sind zu mir gekommen. Mehr als einer ist gekommen. Gell, du hast Trauung, Mann. Ja. Wir stehen dann hinter dir. Nachher wieder jemand gekommen. Gell, du hast Trauung, Mann. Wir werden dich während der Trauung unterstützen. Und ich dachte, ja, hallo. Ihr kennt mich ja gar nicht. Und ich würde erst unterstützen, wenn ich wüsste, was der Typ sagt. Ihr habt ja noch gar nicht gehört, was ich sagen werde. Ihr kennt mich ja gar nicht. Und trotzdem, wir stehen hinter dir. Wir unterstützen dich innerlich mal. Warum? Warum der Vertrauensvorschuss, obwohl man einen gar nicht kennt und nicht einmal weiss, was ich dann sagen werde? Ich denke, es hat wieder mit dieser Pflege der persönlichen Gottesgemeinschaft zu tun, wo der Vertrauensvorschuss bewirkt hat. Und darum sagt Jesus in Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei versammelt sind, und es kommt ein entscheidender Begriff, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Versammelt sie in seinem Namen, das bedeutet mehr als einfach Gottesdienst besuchen. Natürlich, das gehört auch dazu. Aber in der Bibel beschreibt oft Namensgebung auch den Charakter von einer Person, die Identität von einer Person oder auch die Haltung von einer Person. Das haben wir schon im Alten Testament, wie sie zum Teil Kindern Namen gegeben haben, prophetisch, wo der Charakter von dem Kind schon umschrieben hat. Und beim Namen von Jesus ist es in vollkommener Form der Fall. Es beschreibt seinen Charakter, seine Haltung. Und wenn es heisst, wenn zwei oder drei im Namen, in seinem Namen versammelt sind, dann heisst es, einander in der gleichen Haltung begegnen, aus dieser beglückenden Gemeinschaft von Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, wo ich darf Anteil haben, fliessen tut. Einander in der Haltung begegnen von Dienstbereitschaft und Unterordnung, wo Freude daraus rausfliesst. Und da ist Jesus immer gern und aktiv dabei. Das heisst nicht, wo zwei oder drei, die sich einmal bekehrt haben, zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Man kann sich einmal bekehrt haben und einander begegnen mit Missgunst, mit Hass, mit Neid und Eifersucht. Da ist Jesus nicht mit unter uns. Wir können die Bibelverse nicht immer so billig nehmen. Sondern es geht darum, immer wieder neu in seinem Namen, in dieser Haltung, einander zu begegnen, die in seinem Namen liegt. Und so komme ich noch zum letzten Punkt. Wie können wir in Genuss kommen von dieser beglückenden Gemeinschaft von Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist? Es ist ganz einfach. Nimm deinen Platz in diesem Fluss, von dieser sich immer wieder neu verschenkenden und empfangenden Liebe und Gemeinschaft von Gott. Und jeden Tag bietet uns immer wieder neue Möglichkeiten dazu, dass wir unseren Platz einnehmen können. Galater 6, Vers 10, da steht, solange uns noch Zeit bleibt, und das ist im Moment noch der Fall, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Nimm deinen Platz in dem Fluss, in dem Kanal, von sich schenkender und empfangender Gemeinschaft und Liebe Gottes. Das heisst, jedes Mal, wo du einen Mitchrist ermutigst, der im Moment gerade niedergeschlagen ist, nimmst du einen Platz ein in dieser Gemeinschaft. Oder jedes Mal, wenn du einen Mitchrist vergiss, was dich verletzt hat, in der Kraft von Jesus, nimmst du wieder einen Platz ein in dieser Gemeinschaft. Oft ist es ja so, gerade unter Christen, dass vielfach Verletzungen auch ganz unbewusst passieren. Hat der andere jetzt gar nicht so gemeint, wie ich es empfunden habe. Wir leben heute in einer hochpsychologisierten Gesellschaft. Und sensibel, manchmal auch übersensibel. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man das beachtet. Der andere hat es vielleicht gar nicht so gemeint, wie es bei mir rüberkommt. Ich bin verletzt. Und trotzdem gilt es, jedes Mal, wenn du einem mitkriegst, vergibst, der dich verletzt hat, der Kraft, die dir Jesus gibt, nimmst du deinen Platz ein. Jedes Mal, wo du einem mitkriegst, in Wort oder in Liebe die Worte sagst, nimmst du wieder einen Platz ein in diesem Kreislauf der Gemeinschaft Gottes. Aber auch jedes Mal, wo du dein Herz öffnest gegenüber einem Mitchrist, nimmst du wieder einen Platz ein in dieser Gemeinschaft, hast Anteil an der Gemeinschaft Gottes. Ich denke da an eine alte Frau irgendwo in einer Gemeinde. Sie ist eigentlich so ein bisschen zur Gemeindemutter geworden. Sie hat nie den Titel bekommen, nicht offizielles Amt, aber Gemeindemutter. Ich durfte sie dann mal beerdigen, am Ende vom Leben. Wenn ich an sie denke, immer so die Ausstrahlung, das Anmutigende. Immer ein Herz offen für alle Leute. Dabei hat die Frau so viel Schweres erlebt, den Mann schon früh verloren, so viel Tiefen erlebt. Aber sie ist in dieser Gemeinschaft geblieben mit Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Das hat ihr so eine Ausstrahlung gegeben. Sie hat manchmal Konflikte gehabt in der eigenen Familie mit ihren Söhnen. Noch viel mehr mit den Schwiegertöchtern. Der gleichen Gemeinde. Und sie hat immer wieder gesagt, das war ihr Logo gewesen. Mit der Liebe kannst du nichts verderben. Der Liebe kannst du nichts verderben. Jedes Mal, wenn du das Herz für einen Mitchrist öffnest, nimmst du deinen Platz in dem Fluss, der sich schenkt und empfangen der Gemeinschaft. Und so erfüllen wir den Kernauftrag von der Gemeinschaft in dieser Welt. So ehren wir den dreieinigen Gott und um das geht es in unserer Predigtreihe. Und so empfangen wir andererseits auch viel Freude und Segen von dem dreieinigen Gott. Und so dürfen wir eingebettet sein im Fluss von immer neu sich schenkender und immer neu empfangender Gemeinschaft und Liebe Gottes. Amen. Darf ich euch bitten, dass wir aufstehen? Wir wollen still werden zum Gebet. Allmächtiger Gott, wir danken dir für das riesige Privileg, das wir gerade jetzt wieder haben. Vor dir, Vater, Sohn und Heiligem Geist stehen. Danke, dass du uns zur Gemeinschaft geschaffen hast, untereinander. Danke, dass du uns immer wieder beglückende Momente schenkst, wo wir die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern geniessen können, auch heute. Danke, dass du uns aber auch geschaffen hast, um Anteil zu haben, deiner beglückenden Gemeinschaft. Wie du sie, Vater, wie du sie, Sohn und Heiliger Geist, lebst. Und ich wünsche mir das für die ganze Gemeinde, dass der Fluss immer noch mehr fließt. In mein Leben, in unser Leben und ins Leben von anderen Menschen weiter. Ich bitte dich, dass wir angeschlossen bleiben am Kanal von deiner Gemeinschaft. Und hilf uns immer wieder neu, dass es Satan nicht gelingt, uns abzuhalten davon, den Fluss zu behindern oder sogar zu zerstören. Und wir bitten dich jetzt auch noch, auch gerade Menschen unserer Gemeinde, die nicht da sind, Anteil haben an dem Fluss von deiner Gemeinschaft. Wo schwach sind im Geist, auch noch im Körper, und vielleicht auch angefochten sind. Wenn du uns alle jetzt und auch für die nächste Woche unter deinem Segen und deinem Schutz anbefehlen. Amen.